Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Der 3. Mai ist der internationale Tag der Pressefreiheit. Auch für uns heute Anlass, zwei Beispiele zu nennen. Eins kommt aus Deutschland, das andere aus der Türkei. Der SPD-Fraktionschef im Bundestag Mützenich hat einen Streit über US-Atomwaffen in Deutschland vom Zaun gebrochen und Innenminister Seehofer verurteilt den Angriff auf ein ZDF-Kamerateam. Doch zunächst zu den täglichen Neuigkeiten von Corona. Da blicken wir ja gewohnheitsmäßig auf die Zahlen, die in der Pressekonferenz des Robert-Koch-Institutes genannt werden. Und demnach steigt die Anzahl der Infektionen weiter. Doch ihr Anstieg liegt zurzeit bei deutlich unter 1.000 am Tag. Nämlich insgesamt haben sich gestern von heute 793 Menschen neu infiziert. 6.649 sind mit dem Coronavirus gestorben. Nun ist es ja so, dass auch eine ganze Reihe von Menschen die Krankheit Covid-19 überstanden haben und genesen sind. Und das sind mehr als diejenigen, die aktuell noch infiziert sind. Und dieses Saldo ist ja ein wichtiger Wert. Aber genau bei dem hat sich Bundesgesundheitsminister Spahn zuletzt verrechnet, wie er selbst zugeben musste. Er hatte zu viele aktuell Infizierte genannt.
Stand heute Morgen waren es 25.000. Die Verwirrung hat es gegeben, weil ich im Kopf in einer Pressekonferenz die Zahl der Akutinfizierten, davon habe ich die Genesenen abgezogen. Ich hätte noch zusätzlich die zu beklagenden Todesfälle abziehen müssen im Kopf. Da lag ich um 6.000 dann daneben. Daher gab es diese Zahl. Wichtig finde ich aber die Botschaft, wir haben seit dem 12.04. jeden Tag mehr Genesene als Neuinfizierte. Und das zeigt eben das, was wir gemeinsam hier auch als Gesellschaft mit den auch starken Einschränkungen im Alltag machen, das wirkt.
Bundesgesundheitsminister Spahn stellt uns allen also ein gutes Zeugnis aus. Und das, obwohl morgen Lockerungen der starken Anti-Corona-Maßnahmen beginnen, die so nicht zwischen Bund und Ländern abgesprochen waren. Nadine Lindner berichtet.
Die Länder drängen, der Bund bremst. Dieses etwas grobkörnige Bild ergibt sich am Ende des langen Maiwochenendes in puncto Corona-Lockerungen. So entschied sich Sachsen-Anhalt bereits gestern dafür, ab morgen wieder Gruppen von bis zu 5 Personen zu erlauben. Ähnlich das Saarland. Das sorgte für eine Kettenreaktion und so kündigten heute quasi im Minutentakt Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein an, auch Geschäften über 800 Quadratmetern die Wiedereröffnung zu gestatten. Sachsen ging noch weiter und kann sich Öffnungen in der Gastronomie bis zum 15. Mai vorstellen. Der sächsische SPD-Wirtschaftsminister Martin Dulich will das beim nächsten Bund-Länder-Treffen am Mittwoch vorschlagen. Es ist also einiges in Bewegung geraten, aber es gibt auch andere Ansichten bei den Ländern. Eine kam von Michael Müller, dem regierenden Bürgermeister von Berlin, Sozialdemokrat, im Interview der Woche mit dem Deutschlandfunk.
Die Verärgerung ist auch groß über Sachsen-Anhalt. Gar nicht so sehr, dass ein Bundesland sagt, ich glaube, ich kann hier einen guten Weg gehen und habe dieses und jenes vor. Das Ärgerliche ist, dass wir ja noch Donnerstagabend in einer Videokonferenz mit dem Kanzleramt zusammen waren, alle 16 Ministerpräsidenten, und da ist kein Wort gesagt worden, dass es in die Richtung gehen soll in Sachsen-Anhalt. Und 48 Stunden später wird das dann verkündet.
Ähnlich äußerte sich der Innenminister von Rheinland-Pfalz, Roger Lewenz von der SPD. Er nannte das Vorgehen Sachsen-Anhalt befremdlich. Am 6. Mai wollen sich die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten erneut über Lockerungen verständigen. Im Fokus dürften dann jedoch Schulen und Kita stehen. Bei ihrem letzten Treffen am 30. April hatte es nur eine Verständigung auf kleinere Öffnungen von Spielplätzen, Museen und Gottesdiensten gegeben. Aus der Bundespolitik kamen heute, vorzugsweise über Zeitungsinterviews, bremsende Signale. So warnte SPD-Außenminister Heiko Maas vor der übereilten Aufnahme von Auslandsreisen. Erst wenn Leute wieder sicher zurückkommen, könne man Auslandsreisen wieder aufnehmen, so Maas in den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Wir können und wir werden im Sommer nicht noch einmal eine 250.000 Menschen aus dem Urlaub zurückholen, so wird Maas zitiert. Unterstützung bekam Maas von Innenminister Horst Seehofer von der CSU. Der lobte, dass die geschlossenen Grenzen dabei helfen würden, Infektionsketten zu unterbrechen. Im Bayerischen Rundfunk äußerte er sich kritisch zu den Überlegungen aus Österreich, seine Grenzen für deutsche Touristen wieder zu öffnen.
Wir sind ja auch nicht dagegen, dass wir in diesem Bereich wieder in ein aktiveres Beziehungsgeflecht kommen. Nur als Voraussetzung dafür brauchen wir einfach ein stabileres Infektionsgeschehen.
Innenminister Seehofer verteidigte zudem in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung die zeitweise Einschränkung von Grundrechten. Dies sei verhältnismäßig, werde laufend durch Gerichte überprüft und sei zudem, wie im Falle von Gottesdiensten, schon teilweise wieder aufgehoben. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach sich ebenfalls in der FAS für ein weiterhin tastendes Vorgehen aus. Scharfe Kritik hingegen wurde aus der Opposition laut. So warf der liberale Wolfgang Kubicki dem Robert-Koch-Institut vor, seine Zahlen zu Infektionen seien politisch motiviert. Die Grünen beschlossen gestern auf ihrem digitalen kleinen Parteitag ein Konjunkturprogramm, das den Corona-Wiederaufbau mit Umwelt- und Klimaschutz verbinden soll. Zeit für Debatte werden die Sitzungen des Bundestags am Mittwoch und Donnerstag bieten.
Die Bundesländer preschen voran in der Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen, Nadine Lindner berichtete. Gesundheitsminister Spahn lässt prüfen, ob eine sogenannte Unbedenklichkeitsbescheinigung helfen könnte, das öffentliche Leben wieder schneller in Gang zu bringen. Also, dass diejenigen, die nachweislich nicht mehr ansteckend sind, zum Beispiel Kontaktsperren nicht mehr befolgen müssten. Eine nicht ganz einfache Frage und die soll nun der Ethikrat beantworten. Angela Ulrich erklärt die Situation.
Könnte es ein wichtiges Dokument sein oder spaltet es die Gesellschaft? Die Debatte und Kritik an einem möglichen Immunitätsausweis gegen Corona nimmt Fahrt auf. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat den Ethikrat um eine Stellungnahme gebeten. Die ethischen Aspekte müssten ausreichend gewürdigt werden, heißt es in dem Schreiben Spahns, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Ein Immunitätsausweis ist Teil eines weiteren Corona-Gesetzes, das kommende Woche im Bundestag beraten wird. Der Bundesgesundheitsminister sieht in solch einem Immunitätsausweis auch eine Chance.
Weil dann natürlich Bürgerinnen und Bürger, die wüssten, dass sie entsprechende Antikörper hätten, dann auch unbeschwerter bestimmten Tätigkeiten nachgehen könnten, etwa im Gesundheitswesen.
Wer damit quasi zertifiziert immun gegen das Coronavirus wäre, könnte möglicherweise Kontaktverbote nicht mehr beachten müssen. Jens Spahn weist darauf hin, dass solch ein Vermerken von Immunität oder Impfung bei Infektionskrankheiten so neu gar nicht sei.
Beides kann heute schon im Impfausweis für viele Erkrankungen festgehalten werden. Und im Grunde vollziehen wir hier was Analoges eben auch für diese Infektion nach. Für den Fall, dass wir gesicherte Erkenntnisse über die Immunität haben.
Noch ist das nicht klar. Die Weltgesundheitsorganisation warnt vor Immunitätsausweisen gegen Corona. Und es gibt auch in Deutschland heftige Kritik. Einmal daran, dass eine Zweiklassengesellschaft entstünde zwischen denen, die plötzlich Besuche machen dürften und denen, die weiter draußen bleiben müssten. Die stigmatisiert würden, weil sie keinen solchen Ausweis hätten. Würden künftig Arbeitgeber einen Immunitätsausweis verlangen, bevor sie Jobs vergeben? Würden sich Menschen absichtlich anstecken, um dann als immun zu gelten und damit Risiko Gruppen gefährden. Grünen-Chefin Annalena Baerbock ist strikt gegen einen Immunitätsausweis.
Ehrlich gesagt kann ich das nicht wirklich verstehen. Wenn wir eigentlich Kontakte reduzieren wollen, ist es doch mehr als kontraproduktiv, eben so einen Ausweis jetzt einzuführen.
Kritik kommt auch von Datenschützern. Sie wollen nicht, dass künftig vielleicht sogar mehr persönliche Befunde in solch einem Ausweis notiert würden, zu HIV-Infektionen zum Beispiel. Auch bei der Linken und der AfD gibt es große Skepsis. Linken-Fraktionschef Bartsch warnt im Redaktionsnetzwerk Deutschland vor einem Überwachungsstaat. AfD-Vizechef Brandner sieht Grundrechte durch eine befürchtete Zwangsimpfung eingeschränkt.
Soweit Angela Ulrich. Wie kommt das Coronavirus eigentlich in die Welt? Die offizielle chinesische Erklärung war ja, es hat auf einem Wildtiermarkt in der Stadt Wuhan erstmals den Menschen befallen. Da aber diese Information erst veröffentlicht worden war, als es bereits eine Vielzahl an Infizierten gab und es nicht mehr zu verheimlichen war, da sprießen natürlich die wildesten Theorien. Eine davon lautet, der Erreger ist aus einem Labor entwichen. Prominentester Anhänger dieser Theorie ist US-Präsident Trump. Und sein Außenminister Pompeo wollte heute die Öffentlichkeit von dieser Theorie überzeugen. Beweise hatte er allerdings keine, Julia Kastein.
Schon seit Wochen spekuliert die US-Regierung, allen voran Präsident Trump, über die Herkunft des Coronavirus. Doch am Sonntag wurde daraus von US-Außenminister Mike Pompeo im Fernsehsender ABC eine klare Anklage.
I can tell you that there is a significant amount of evidence that this came from that laboratory in Wuhan.
Ich kann Ihnen sagen, es gibt eine signifikante Menge von Beweisen, dass das Virus aus diesem Labor in Wuhan stammt, so Pompeo wörtlich. Worin diese Beweise bestehen, verriet der Außenminister nicht. Stattdessen erklärte er, China habe in der Vergangenheit schon öfter die Welt mit Viren angesteckt und es sei bekannt, dass die Labore dort nicht internationalen Sicherheitsstandards entsprechen. Zur Frage, ob das Virus genetisch verändert und absichtlich in Umlauf gebracht wurde, erklärte Pompeo nur, dass es dafür momentan keine Hinweise gebe und er deshalb auch keinen Grund zu dieser Annahme hätte. Der US-Außenminister bekräftigte außerdem die Ergebnisse eines gemeinsamen Berichts 5 westlicher Geheimdienste, darunter aus den USA und Großbritannien. Darin wird China vorgeworfen, die Gefährlichkeit des Virus und die Verbreitung anfangs verschleiert zu haben.
We can confirm that the Chinese Communist Party did all that it could to make sure that the world didn't learn in a timely fashion about what was taking place.
Er könne bestätigen, dass China alles getan habe, um zu verhindern, dass die Welt zeitnah von den Geschehnissen erfahren habe. Das habe für den Rest der Welt ein großes Risiko bedeutet, mit Zehntausenden Opfern weltweit, auch in den USA.
President Trump is very clear. We're going to hold those responsible accountable and we'll do so on a timeline that is our own.
Die US-Regierung werde die Kommunistische Partei in China deshalb zur Verantwortung ziehen. Wie genau, ließ Pompeo ebenfalls offen.
Julia Kastein berichtete, Deutschlandfunk, das war der Tag, 23.16 Uhr. In Deutschland, da werden seit den Tagen des Kalten Krieges amerikanische Atomwaffen gelagert. Das ist ein offenes Geheimnis und sie sollen im Falle eines Angriffes auf das NATO-Gebiet von der Bundeswehr in eigenen Flugzeugen transportiert und notfalls auch eingesetzt werden. Einen potenziellen Gegner soll diese Drohung abschrecken. In der Regierungskoalition ist gerade darüber eine Diskussion entbrannt. Angefacht hat sie SPD-Fraktionschef Mützenich. Und der bekommt dafür Gegenwind auch aus den eigenen Reihen. Markus Ambale berichtet.
Seit Jahrzehnten steht Deutschland zur sogenannten nuklearen Teilhabe. Das ist das Konzept, dass amerikanische Atomwaffen auf deutschem Boden lagern und dass diese Bomben im Konfliktfall von Bundeswehr-Kampfjets ans Ziel gebracht würden. Doch ob dieses Konzept so bleiben soll, darüber wird in der Großen Koalition derzeit gestritten. SPD-Fraktionschef Mützenich hat im Tagesspiegel am Sonntag gefordert, Deutschland solle die Stationierung von amerikanischen Atomwaffen künftig ausschließen. Darauf die harsche Reaktion vom Koalitionspartner. Henning Otte, der Verteidigungsexperte der Unionsfraktion, spricht von Naivität in Teilen der SPD-Führung, die gefährlich sei für die Sicherheit Deutschlands. Otte sagte der Nachrichtenagentur dpa, die nukleare Teilhabe garantiere Glaubwürdigkeit, wenn es darum geht, die nukleare Verteidigungsstrategie der NATO zu gestalten. Solange es Atomwaffen außerhalb der NATO gibt, bleibe Abschreckung Garant deutscher Sicherheit. Der Unionspolitiker wies darauf hin, dass sich dazu auch das SPD-geführte Auswärtige Amt bekannt habe.
Die gefährlichste Grenze der Welt, so wird die Demarkationslinie zwischen Süd- und Nordkorea gerne genannt, weil hier immer noch Kriegszustand herrscht und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un immer wieder durch gezielte Provokationen von sich reden macht, indem er weitreichende Raketen testen lässt. Auch nach dem Treffen mit US-Präsident Trump hat er damit nicht aufgehört. Und nun hat es tatsächlich einen Zwischenfall an der Grenze gegeben, bei dem scharf geschossen wurde. Katrin Erdmann berichtet.
Nach Angaben des südkoreanischen Generalstabs soll sich der Zwischenfall so zugetragen haben. An der streng bewachten Demarkationslinie feuerten nordkoreanische Soldaten am Morgen Schüsse auf einen südkoreanischen Grenzposten. Daraufhin warnte man die Nordkoreaner per Durchsage und schoss anschließend zweimal zurück. Auf südkoreanischer Seite gab es keine Verletzten. Ob dies im Norden auch so ist, ist bislang unklar. Derzeit versuche man sich über die innerkoreanischen Kommunikationskanäle einen Überblick über die Lage zu verschaffen, hieß es. Nord- und Südkorea haben in den vergangenen 2 Jahren in der streng bewachten Pufferzone Grenzposten abgebaut und es gibt regelmäßige Telefonate zwischen beiden Seiten auf militärischer Ebene. Das wurde gerade vergangene Woche nochmals vom Süden bestätigt. Der Zwischenfall ereignete sich nur einen Tag, nachdem der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un nach 3 Wochen Abwesenheit aus der Öffentlichkeit wieder aufgetaucht war. Weil auf den gezeigten Bildern eine kleine Wunde am Arm zu sehen ist, hält sich hartnäckig das Gerücht, Kim habe sich bei einer Herzoperation einen Stent legen lassen.
Zwischenfall an der innerkoreanischen Grenze, Katrin Erdmann berichtete. Satire versteht nicht jeder. Und lustig sein in Zeiten von Corona, das kann gefährlich werden. Zumindest für ein Team des ZDF. Der ZDF-Heute-Show. Die Kollegen hatten es schmerzlich am eigenen Leib erfahren, als sie in Berlin eine Demonstration filmten. Ein Beitrag am Tag der Pressefreiheit, Claudia van Laak berichtet.
Auch Herr Bundesinnenminister Horst Seehofer hat den Angriff auf ein Fernsehteam des ZDF in Berlin verurteilt. Die Freiheit der Presse sei eine Säule unserer Demokratie. Der Staat habe zu garantieren, dass dieses Grundrecht zu jeder Zeit und an jedem Ort gewährleistet sei, sagte der CSU-Politiker.
Ein Team der ZDF-Heute-Show hat am 1. Mai auf einer Demonstration gegen die Einschränkungen der Grundrechte gedreht. An dieser sogenannten Hygienedemo nehmen seit einigen Wochen unter anderem Impfgegner, Verschwörungstheoretiker und Personen aus der rechten Szene teil. Im Anschluss an diese Demo wurden die Mitglieder des Fernsehteams von einer größeren Gruppe von Vermummten überfallen, mit einer Metallstange geprügelt und getreten. 6 Tatverdächtige wurden festgenommen und später wieder auf freien Fuß gesetzt. Es handelt sich um 4 Männer und 2 Frauen im Alter von 24 bis 31 Jahren. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller, SPD, sagte dazu im Deutschlandfunk:
Das sieht alles aus nach einer gezielten Aktion, in Anführungsstrichen einer Racheaktion nun für diese Dreharbeiten. Ich hoffe, dass das auch noch ein juristisches Nachspiel hat.
Nach Angaben des ZDF wurden bei dem Überfall 6 Personen verletzt. Ein Redakteur, ein Kameramann, ein Assistent und 3 Security-Mitarbeiter. ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler verurteilte die Tat. Auch verschiedene Journalistenverbände zeigten sich empört. Der Chef des Deutschen Journalistenverbandes, Frank Überall, sagt er dem ZDF:
Grundsätzlich, Pressefreiheit ist wichtig und egal welcher Mission Kolleginnen und Kollegen unterwegs sind, darf man sie nicht angreifen. Das erleben wir bei Demonstrationen in letzter Zeit immer häufiger, dass Journalistinnen und Journalisten gewalttätig angegriffen werden, ja zum Teil sogar verletzt werden, und das muss aufhören.
Verschiedene Bundespolitiker versicherten den Angegriffenen ihre Solidarität. Wir stehen auf eurer Seite, twitterte Außenminister Heiko Maas. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt nannte den Überfall einen Angriff auf unsere Demokratie.
Über die möglichen Motive der Täter gibt es eine Menge Spekulationen. Der Sprecher der Berliner Generalstaatsanwaltschaft, Martin Steltner, sagte dazu gestern Abend dem RBB:
Also das ist noch am Anfang, was die Ermittlungen angeht. Und deswegen wollen wir uns auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber nach unseren ersten Erkenntnissen sind die Personen eher dem linken Spektrum zuzurechnen.
Reaktionen nach dem Angriff auf ein ZDF-Team, Claudia van Laak berichtete. Dieses Team in Berlin wurde also bei einer Demonstration angegriffen, nur weil es von dort berichten wollte. Journalistenverbände verlangen einen besseren Schutz der Kolleginnen und Kollegen, um die Freiheit der Berichterstattung zu gewährleisten. Am Tag der Pressefreiheit blicken wir zum guten Schluss in ein Land, das mit der Freiheit der Presse wirklich nicht in Verbindung gebracht wird, die Türkei nämlich. Umso erstaunlicher ist, was Christian Buttgereit nun zu berichten weiß, nämlich, dass es dort eine große Tradition der Satire gibt und das allen Schwierigkeiten zum Trotz bis heute.
Wer in der Türkei Satire macht, braucht Mut und gute Ideen. An beiden mangele es nicht, erst recht nicht zu Corona-Zeiten, sagt Tuncay Akgün. Der End-50er mit den schulterlangen grauen Haaren und Nickelbrille ist Herausgeber der Satirezeitung Le Mans, die ursprünglich als Limon, also Zitrone, den Regierenden Saures gab.
Während es draußen ein so einschneidendes Ereignis wie die Pandemie gibt und Verschwörungstheorien verbreitet werden, wäre es unvorstellbar, dass wir uns nicht darauf stürzen. Ich kann sogar sagen, dass wir uns fast ausschließlich mit dem Thema Pandemie beschäftigen, von der Titelseite bis zur Rückseite.
So spottet das Blatt aktuell über die Corona-Ausgangssperren und Erdogans Aufruf, die Bürger mögen in dieser Situation doch bitte für den Staat spenden. Le Mans gibt es am Zeitschriftenkiosk in etwa so lange wie Erdogan an der Regierung. Die gedruckte Satire in der Türkei ist aber noch viel älter, sagt Tuncay Akgün.
In der Türkei hat Satire in Zeitschriftform eine über 100-jährige Tradition. Auch Le Mans erscheint seit über 15 Jahren und ist eine der meistverkauften Satirezeitschriften in der Türkei.
Neben Le Mans ist unter anderem die Satirezeitschrift Uykusuz populär, was schlaflos heißt. Es gibt auch noch Penguin, also Pinguin, und Zeitung, in Anlehnung an das deutsche Wort Zeitung, um nur einige zu nennen. Eine derart bunte Satirelandschaft erstaunt in einem Land, das die Pressefreiheit massiv einschränkt. Übrigens nicht erst seit Erdogan regiert. Erol Önderoğlu, Vorsitzender von Reporter ohne Grenzen in der Türkei und Berichterstatter für Pressefreiheit für das unabhängige Nachrichtenportal Biyanet, erklärt es so:
Die türkischen Satirezeitschriften haben in ihrer Geschichte schon immer enge Kontakte zu Satirezeitschriften im Ausland gepflegt. Das hat sie gestärkt. Zwar litten sie vor allem in den ersten Jahren nach der Jahrtausendwende stark unter Strafanzeigen, aber trotz dieses politischen und auch wirtschaftlichen Drucks sind die Karikaturisten immer noch sehr kreativ. aktiv und halten sich über Wasser.
Le Mans-Herausgeber Tuncay Akgün sagt, er habe niemanden so oft gezeichnet wie Erdogan. Immer wieder wurde er dafür angeklagt, die Strafen blieben aber milde. Erfahrungen, die auch seine Kollegen machen mussten. Musa Kart, Karikaturist der Zeitung Cumhuriyet, wurde zu umgerechnet 3000 Euro Geldstrafe verurteilt, weil er den Staatspräsidenten als Katze dargestellt hatte, die sich in einem Wollknäuel verwickelt hat. So wie sich Erdogan in seinen Reden manchmal verstrickt. Als Reaktion auf den Prozess veröffentlichte die Zeitschrift Penguin einen Titel, der Erdogan als Kamel, Kröte und Affen zeigt. Es wäre für die Regierung ein leichtes, Zeitungen wie Penguin oder Le Mans zu verbieten. Stattdessen seien immer nur einzelne Ausgaben konfisziert worden, sagt Le Mans-Herausgeber Akgün.
Er versucht sie, den Willen und das Durchhaltevermögen zu brechen. Ich muss zugeben, dass wir schon oft an dem Punkt waren, wo wir aufgeben wollten. Aber am Ende haben wir uns immer wieder aufgerafft und weitergemacht.
Satire machen in der Türkei auch Frauen. Das feministische Blatt Bayan Yane erschien erstmals zum Internationalen Frauentag 2011. Seitdem zeichnen die Macherinnen mit spitzer Feder gegen Zwangsverheiratung und anatolische Machos an. Natürlich gibt es auch Satire im Fernsehen, sie ist aber eher gesellschaftskritisch als politisch. Karikaturen aus der Le Mans, Penguin oder Bayan Yane finden sich auch im Internet. Zum Teil geht das zulasten der Auflage und der Einnahmen durch die Verkäufe am Kiosk. Die Le Mans etwa konnte ihre wöchentlich 120.000 Exemplare nicht aufrechterhalten. Sie erscheint nun alle 2 Wochen. Durch den Aufruf, während der Corona-Krise möglichst zu Hause zu bleiben, blieben viele Exemplare am Kiosk liegen. Le Mans-Herausgeber Tuncay Akgün hat dafür nun aber eine Lösung gefunden.
Wir haben vor kurzem einen Vertrag mit einem Start-up-Unternehmen geschlossen, das unsere Zeitschrift an die Haustür liefert. Seitdem ist die Auflage immer komplett vergriffen.
Die hohe Nachfrage nach Satire in der Türkei sei letztendlich den Regierenden zu verdanken, beschreibt Erol Önderolu von Reporter ohne Grenzen die unfreiwillige Symbiose.
Satire ist in Gesellschaften wie der türkischen, die zunehmend autoritärer werden, ein Weg, die Wahrheit zu sagen.
Die Leser, das waren früher Menschen aller Altersklassen und gesellschaftlichen Schichten, sagt Le Mans-Herausgeber Akgün. Doch inzwischen sei die türkische Gesellschaft tief gespalten. Das mache auch vor der Leserschaft nicht halt.
Jetzt lesen uns überwiegend kritische oppositionelle Menschen aus den gebildeten Schichten. Ich bezweifle, dass das Klientel der Regierungspartei über unsere Satire lacht. Ich befürchte, dafür fehlt ihnen schlicht der Humor.
Und hier im Deutschlandfunk geht es jetzt weiter mit dem Blick in die Zeitungen von morgen.
Die Grünen haben wegen der Coronavirus-Pandemie einen Parteitag im Internet abgehalten. Dazu schreibt die Süddeutsche Zeitung: Den virtuellen Treffen fehlt viel von dem, was die analogen ausmacht. Normale Parteitage sind ja immer auch eine Art Familientreffen. Die Begegnungen untereinander sind für viele Delegierte mindestens so wichtig wie ein Großteil der Beschlüsse. Vor allem aber sind Parteitage, in ihren besten Stunden, Orte leidenschaftlicher Auseinandersetzung, auch mit der eigenen Führung. Die Stimmung in der Halle ist ein Seismograph für die Lage in der ganzen Partei. Virtueller Applaus ist da kein gleichwertiger Ersatz. Die Nordwestzeitung aus Oldenburg blickt auf den Allgemeinzustand der Partei. Das muss man erstmal verkraften. Innerhalb von knapp 3 Monaten sind die Grünen in Umfragen von himmelhoch jauchzend auf fast zu Tode betrübt abgestürzt. In Krisenzeiten, in denen es um Leben und Tod geht, interessieren sich die Bürger eben nur am Rande für den Umweltschutz. Wie findet man nun zurück in die Erfolgsspur? Die Grünen dürften es inzwischen in Zukunft schwer haben, an jüngste Erfolge anzuknüpfen. Die Grünen sind Gefangener ihrer selbst und Gefangene der Lage, ist im Kölner Stadtanzeiger zu lesen. Dass sich der Co-Vorsitzende Habeck zudem in Flensburg mit öffentlichem Jogging publicity-trächtig fortbewegt, wirkt überdies befremdlich, wenn zeitgleich Finanzminister Scholz und Wirtschaftsminister Altmaier in Berlin Milliarden bewegen, um die Deutschen zu sedieren. Das grüne Spitzenduo stößt jetzt mit ästhetisierend symbolischer Politik an die Grenze. SPD-Fraktionschef Mützenich hat am Wochenende gefordert, die Stationierung von US-Atomwaffen in Deutschland zu beenden. Dazu bemerkt die Frankenpost aus Hof, dass Mützenich einen nationalen Alleingang innerhalb der NATO fordert, ist nicht nur innenpolitisch überflüssig, das Land hat gerade andere Sorgen. Der Vorstoß ist auch außenpolitisch bedenklich. Er hat das Zeug, die ohnehin verminderte Bindekraft der NATO weiter zu schwächen. In Washington, aber auch in Warschau und im Baltikum wird man die deutsche Debatte genau registrieren. Auch hier gilt, zwischen guten Absichten und guter Politik liegen mitunter Welten. Die Augsburger Allgemeine notiert, Ob aus Russland, aus Nordkorea oder womöglich bald aus dem Iran. Die nukleare Bedrohung ist real und die Haltung der Sozialdemokraten dazu reichlich naiv. Als eines der wichtigsten Mitglieder der NATO ist Deutschland nicht nur mitverantwortlich für die transatlantische Sicherheitsarchitektur und die abschreckende Wirkung ihrer atomaren Komponente, es hat auch ein veritables Eigeninteresse daran, dass dieser Schutzschirm funktioniert. Und die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle kommentiert: Die Debatte darüber zu führen, welche Verantwortung die Bundesrepublik in der Welt tragen soll, ist richtig. Die Diskussion über die Atombombe hat wieder begonnen. Reden wir drüber.
Die Presseschau im Deutschlandfunk, präsentiert von Jan Kämmerer, zusammengestellt heute von Tobias Zien. Soweit das Journal von Mitternacht mit Jochen Fischer. Hier folgt jetzt das Sportgespräch mit Matthias Friebe. Schönen guten Abend.